Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, geschätzte Patreon-Backer, der Herbst ist da. Ich sitze hier mit einer warmen Weste am Schreibtisch. Draußen ist es kalt und nass, die Tage werden spürbar kürzer. Der Sommer verblasst zur Erinnerung. Wie schön, dass wir unser Spielehobby haben und dass wir insbesondere in diesen dunklen Tagen reichlich mit Nachschub versorgt werden. Der Spieleherbst hat begonnen. Ich wünsche uns allen viel Spaß beim Zocken, beim Kämpfen, beim Grinden, beim Auflevelen und Rumtüfteln. Und bevor es wieder zurück in eure Spielwelten der Wahl geht, gibt's von mir ein paar interessante News aus der Welt der Spiele. So hat sich der YouTuber PewDiePie mit einer rassistischen Äußerung in einem Livestream blamiert. Eigentlich keine News wert, aber die Reaktionen darauf sind interessant. Dann wird Star Citizen zum Forschungsobjekt. PlayerUnknown's Battlegrounds erkämpft sich die Top-Position als Steams meistgespielter Titel. Wir erfahren, wie eine Studie zu einer gewagten Gaming-These Jahre nach ihrer Veröffentlichung im Eklat endet. Wir erfahren, warum in Venezuela viel RuneScape gespielt wird. Und wir haben gute Nachrichten für Spieleautoren. Los geht's mit dieser Äußerung, getätigt von Felix Arvid Ulf Kjellberg, besser bekannt als PewDiePie, am 10. September während einer Runde PlayerUnknown's Battleground, die er live streamte.
What a fucking nigger. Jeez, oh my god, what the fuck. Sorry, but what the fuck. What a fucking asshole. I don't mean that in a bad way, Jesus fuck.
YouTuber PewDiePie bringt Spieleentwickler gegen sich auf. Der von Kjellberg gebrauchte Begriff Nigger ist ein rassistisches Schimpfwort und die erneute Entgleisung des YouTubers sorgte für ein rasches, kritisches Medienecho. Bereits im Februar fiel Kjellberg mit einem antisemitischen Banner in einem Video auf, wohl als Scherz gemeint, ein schlechter Scherz, einer, der dem Influencer direkt einen Werbedeal mit Disney kostete und für ihn das Ende seiner YouTube-Red-Serie bedeutete. Wie eingangs schon erwähnt, der Eklat an sich und auch Kjellbergs reumütige Entschuldigung vom 12. September sind es nicht, die dieses Thema interessant machen. Interessant ist, wie Sean Vanaman, Mitgründer des Entwicklerteams Santo Campo und Autor sowie Co-Produzent des Ego-Adventures Firewatch, darauf reagierte. Auf Twitter äußerte er sich dazu wie folgt, Zitat: Wir sind dabei, eine Copyright-Klage gegen PewDiePies Firewatch-Inhalte und zukünftige Campo Santo-Spiele einzureichen. Es gibt einen gewissen Spielraum, den man dem Internet gewähren muss, wenn man jeden Tag aufsteht und Videospiele macht. Es gibt aber auch den Punkt, wo es zu viel wird. Ich habe es satt, wie dieses Kind mehr und mehr Chancen bekommt, um mit dem Geld zu verdienen, was wir herstellen. Er ist schlimmer als ein versteckter Rassist. Er ist ein Verbreiter von verachtenswertem Müll, der Kultur um diese Industrie echten Schaden zufügt. Ich dränge andere Entwickler und ich werde auch Leute in höheren Positionen kontaktieren, dass er von den Inhalten, die ihn zum Millionär gemacht haben, abgeschnitten wird. Obendrein, wir sind mitschuldig. Ich bin mir sicher, dass wir Geld mit den 5,7 Millionen Views seines Videos gemacht haben und das ist auch für uns ein Denkzettel. Zuletzt, ich liebe Streamer. Ich schaue sie täglich und wir haben über 3000 Firewatch Keys an professionelle und Hobby-Streamer verschickt. Meinungsfreiheit ist Freiheit vor Strafverfolgung. Sein Stream ist kein Kommentar. Er ist Werbewachstum für seine Marke. Unser Spiel auf seinem Kanal ist Billigung. Zitat Ende. Inzwischen ist das Firewatch Let's Play von PewDiePies YouTube-Kanal verschwunden. Im Gespräch mit BuzzFeed erklärt Vanaman, Zitat, ich wünschte, es gäbe eine klare Art und Weise, um auszudrücken, dass wir unser Werk nicht mit Volksverhetzung in Verbindung bringen wollen, auch wenn es sich nur um zufällige Volksverhetzung handelt. Ich bereue, die Copyright-Klage benutzt zu haben. Zensur ist nicht das beste Ausdrucksmittel und wenn ich einen Weg gehabt hätte, PewDiePie zu kontaktieren und das Video löschen zu lassen, hätte ich das getan. Es passt nicht zu uns und wir passen nicht zu ihm. Zitat Ende. Die Copyright-Klage als Druckmittel gegen YouTuber, das ist nicht neu. Man denke an den Rechtsstreit zwischen Jim Sterling und dem Entwickler Digital Homicide, der versuchte, Sterlings kritische Videos mit Copyright-Klagen von YouTube zu verbannen. Sterling blieb stur, der Streit schaukelte sich bis zu einer Verleumdungsklage mit einer Streitsumme von 10 Millionen Dollar auf für den Schaden, den der YouTuber den Entwicklern zufolge angerichtet hat. Am Ende gewann Sterling, Gott sei Dank. Im aktuellen Fall, so recherchierte PC Gamer, hat Santo Campo durchaus das Recht, das Video von YouTube entfernen zu lassen. Das dürfen Entwickler bei Let's Play-Videos ihrer Spiele, da in der Regel kein Vertrag zwischen Entwickler und YouTuber besteht. Das dürfen sie praktisch aus jedem Grund heraus. Die Sache ist also rechtlich sauber und sie hat eine starke Symbolwirkung. Spürbar ist die übrigens aktuell bei Steam. In den jüngsten Nutzer-Reviews hagelt es Negativkritik für Firewatch, die Rache der PewDiePie-Fans. Viel schwerwiegender dürfte jedoch der Image-Schaden sein. Nicht nur für Felix, Arvid, Ulf, Kjellberg, sondern auch für YouTube als Plattform, die, wie wir im Sonntagscast Nummer 127 bereits erörterten, seit einigen Monaten in der Gunst der Werbetreibenden sinkt. Star Citizen wird zum Forschungsobjekt. An der Universität Mannheim wird sich im kommenden Wintersemester ein Forschungsseminar für Masterstudenten mit dem Crowdfunding-Projekt Star Citizen befassen. Der Kurs heißt Star Citizen – The Art of Going Beyond Crowdfunding in Videogame Business, grob übersetzt die Kunst über Crowdfunding in der Spielewirtschaft hinauszugehen. Es wird Referate und Hausarbeiten geben. Das Seminar hat laut der Website des Instituts für Mittelstandsforschung das Ziel, den Studenten das wissenschaftliche Arbeiten beizubringen und ihnen Zugang zu den Themen und Theorien zu vermitteln, die bei diesem Aufeinandertreffen von Unternehmertum, Management und Informationssystemen auftreten. Das betrifft auch Community Management, Kommunikationsstudien und Psychologie. Sprich, der Kurs ist vor allem eine Fingerübung, eine Trockenübung dafür, wie man forscht. Dass Star Citizen als Thema gewählt wurde, ist aber durchaus spannend. Mit über 125 Millionen investierten Euros aus Userhand ist das Weltraumspiel das größte Crowdfunding-Projekt der Spielegeschichte. Die Dozenten des Seminars interessiert, wieso das geklappt hat. Diplomkaufmann Jan-Philipp Ahrens sieht laut dem Spiegel etwa das Community-Management des Entwicklers Cloud Imperium für ausschlaggebend für den Erfolg und will das im Seminar statistisch belegen. Andrew Isaac, Business Master und Doktorand an der Uni Mannheim, forscht bereits zum Thema Crowdfunding und hält laut dem Spiegel bereits den Namen des Spiels für einen Erfolgsfaktor. Er sei emotional aufgeladen, würde vermitteln, an etwas Großem dabei zu sein. Was die Arbeit der Seminarteilnehmer und Dozenten am Ende für Früchte trägt, das werden wir im Frühjahr 2018 erfahren. Dann endet die Veranstaltung, hoffentlich mit einigen interessanten Erkenntnissen. Insbesondere Spieleentwickler dürften gespannt darauf warten. Und auch wir haben uns einen Kalendertermin eingetragen, um dann ein Update zu bringen. Venezolaner werden zu Goldfarmern. Die nächste Nachricht ist eine, die vielleicht amüsant wirkt, aber alles andere als lustig ist. Es geht um das betagte, aber immer noch beliebte Free-to-Play-Browser-Online-Rollenspiel RuneScape, das bereits 2001 erschien. Schon seit Monaten bemerkten dessen Spieler, dass sich mehr und mehr spanisch sprechende User auf den Servern tummeln, die das Spiel offensichtlich nicht einmal richtig beherrschen. Als Grund dafür entpuppte sich eine reale Krise. Diese Spieler kommen aus Venezuela, einem krisengeschüttelten Land, das kurz vor dem wirtschaftlichen Kollaps steht. Lebensmittel sind knapp, die politischen Lager gespalten und die Landeswährung Bolivar verliert rapide an Wert. Einem New York Times Artikel zufolge betrug der Mindestlohn in Venezuela, umgerechnet auf den im August geltenden Schwarzmarktkurs, zuletzt etwa 5 US-Dollar im Monat. Der User Fisherman aus Panama erklärte am 26.08. auf der Social-Media-Plattform Steemit eine Erkenntnis, die in der RuneScape-Community schon länger durchgesickert ist. In dem MMO-Rollenspiel Gold zu farmen lohnt sich für einen Venezolaner mehr als reale Arbeit. Üblich sei es wohl, dass diese User grüne Drachen töten, was umgerechnet etwa 500.000 Gold pro Stunde bringt. Das hat einen Wert von etwa 50 US-Cent. Erfahrene Spieler farmen den Boss Zul'Rath und kommen dann umgerechnet auf 2 bis 3 Dollar pro Stunde. Sogar eine große venezolanische Zeitung berichtete Mitte August über diese Form des Gelderwerbs. Die Headline: Ich verdiene Geld, indem ich Drachen töte. Seitdem nahm die Zahl der Goldfarmer aus Venezuela beständig zu. Die RuneScape-Goldpreise sind halt deutlich stabiler als die Landeswährung. Auch Kryptowährungen wie Bitcoin stehen in Venezuela derzeit hoch im Kurs. Den Usern von RuneScape schmeckt das alles nicht. Auf Reddit beschweren sie sich über die Goldfarmer-Schwemme. Es war sogar ganz kurz ein Guide online, wie man diese User bekämpfen kann. Und naja, das ist der Stand der Dinge. Ein südamerikanisches Land steht kurz vor dem Zusammenbruch und weil ein MMO von 2001 eine stabilere Wirtschaft besitzt, wandern die Arbeitskräfte aus der realen in die virtuelle Welt. Das wäre eine herrlich kuriose News, wenn sie nicht gleichzeitig das Symptom einer Tragödie wäre. Fehlerhafte Studie zum Thema Spielcontroller und Waffenfertigkeit kostet Autor den Abschluss. Und nun erneut zum Thema Forschung. Am 25. August wurde der US-Akademikerin Jodie Whittaker von der Ohio State University der Doktortitel entzogen. Grund dafür ist ihre Mitarbeit an einem Paper, das sich mit Videospielen und Waffen befasste. Das ist bereits 2012 erschienen, hatte den Titel Boom Headshot, Effect of Video Gameplay and Controller Type on Firing Aim and Accuracy. Also Boom Headshot, der Einfluss von ausgeübten Videospiel- und Controllerart auf das Zielen und Treffergenauigkeit beim Schießen. Kurzum ging es bei dieser Studie um die Frage, ob Videospieler besser und anders schießen. Am 20. Januar 2017 wurde das Paper zu dieser Studie, die im Oktober 2014 in der Zeitschrift Communication Research erschien, zurückgezogen. Ein halbes Jahr später ist die Autorin ihren Titel los. Ihr Co-Autor, der Kommunikations- und Psychologieprofessor Brad Bushman, kam ungeschoren davon. Der Grund für dieses spektakuläre Ende einer provokanten Studie waren zwei aufmerksame Forscher, die beim genauen Betrachten der Studie feststellten, dass die so nicht stimmen kann. Und das ist doch schon irgendwie interessant, wie Forschung funktioniert, wie Forschung kritisiert werden kann, nicht bloß, wenn sie mit Videospielen in Kontakt kommt, aber das ist für uns ein schöner Anlass, mit einem zu sprechen, der da hautnah dabei war, und zwar mit Malte Elson, der damals einer der beiden Kritiker an der besagten Studie war, und den habe ich jetzt hier im Gespräch. Hallo Malte.
Hallo, vielen Dank für die Einladung zum Gespräch.
Ja, und danke, dass du mitgemacht hast. Und ich würde erstmal wissen wollen, in welchem Arbeitsverhältnis du damals warst. Warst du noch studierend? Hast du da irgendeinen Karriereschritt gehabt, dein Doktor oder dein Diplom? Und wie bist du darauf gestoßen, auf diese Unstimmigkeiten? Hast du spezifisch diese Studie gesucht und Ähnliches im Thema?
Also zu der ersten Frage, das war ja ein Prozess, der sehr lange ging, und in der Tat, als das losging, als wir uns zum ersten Mal mit dieser Studie befasst haben, war ich noch Promotionsstudent, und im Laufe der Zeit habe ich meine Promotion auch abgeschlossen. Also daran sieht man auch schon, dass das ein sehr, sehr lange Prozedur war, die meine wissenschaftliche Karriere auch schon eine ganze Weile begleitet. Das war, wie immer so ist, ein totaler Zufall. Ich kannte die Studie, und als ich die zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich gar keinen Grund anzunehmen, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Mein Kollege Patrick Markey von der Villanova University, der hatte die Autoren damals darum gebeten, ihm die Daten zu schicken, weil er was nachrechnen wollte. Das war, wie gesagt, völlig ohne irgendwelche Hintergedanken oder Absichten, sondern er wollte wirklich nur was nachrechnen. Und beim Nachrechnen sind ihnen dann Unstimmigkeiten aufgefallen. Die Daten, die ihnen dazu geschickt wurden, passten nicht zu den Mittelwerten beispielsweise, die in dem Forschungsbericht standen. Und dann hat er mich gefragt, was meine Einschätzung der Sache wäre. Und ich habe ihm dazu gestimmt, dass das irgendwie merkwürdig aussieht. Ja, und so ging das los. Und dann haben wir nach einiger Zeit festgestellt eben, dass da mehr als nur was nicht in Ordnung war, sondern vermutlich auf irgendeine Art und Weise die Daten manipuliert waren.
Tja, und das soll nur ein kleiner Teaser sein. Ich habe mich insgesamt etwa 20 Minuten mit Malte unterhalten und dabei gelernt, wie mühsam und langsam Kritik und Fehlerkorrektur im wissenschaftlichen Bereich vorangehen, wie sich diese Debatte entwickelte, wie Malte das Ergebnis einschätzt und woran gerade in diesem Bereich geforscht wird. Es ist weniger ein Gespräch über Spiele, es ist mehr eines über den Umgang mit einer Studie über Spiele. Wie immer in solch einem Fall gibt es das komplette Gespräch direkt im Anschluss an diese Folge zu hören. Wer daran interessiert ist, bleibt am Ende einfach nach meiner Verabschiedung länger dran. Der Nebula Literaturpreis erhält eine neue Game Writing Kategorie. Der vom Autorenverband Science Fiction and Fantasy Writers of America, kurz SFWA, seit 1965 vergebene Literaturpreis Nebula Award erhält 2018 eine neue Kategorie, und zwar Game Writing. Bislang war der begehrte Preis nur klassischen Autoren vorbehalten, allerdings wurden bereits ab den 70ern auch Drehbuchautoren mit dem begehrten Science-Fiction- und Fantasy-Preis beehrt, für die es inzwischen auch eine passende Kategorie gibt. Und wie die US-Webseite Geekwire am 4. September erklärte und in einem Podcast mit dem SFWA-Mitglied Cat Rambo vertiefte, wird nun eine neue Kategorie speziell für die Story in Videospielen kommen. Die Autorin wird dabei wie folgt zitiert. Ich glaube, eins der Dinge, das die Nebula-Auszeichnung für ein Spiel bedeuten würde, wäre, dass dieses Spiel wirklich eine Handlung hat. Dass es ein Spiel ist, dem diese Art wunderbare, immersive Erfahrung gelingen kann, die sonst nur Text zu liefern vermag. Zitat Ende. Darüber hinaus erklärt sie noch den Unterschied zwischen dem juryvergebenen Nebula Award und dem Hugo Award im gleichen Genre, der aber von Fans vergeben wird und der in diesem Jahr zum Schlachtfeld eines Kulturkrieges wurde, vergleichbar mit der Gamergate-Debatte. Wer des Englischen mächtig ist und Interesse an der Literatur und dem Literaturbetrieb in den USA hat, dem empfehle ich, sich den halbstündigen Podcast mal anzuhören. Er bietet einen interessanten Einblick in die Welt der Literaturpreise, eine Welt, in der nun auch Games eine Rolle spielen. Wie gewohnt befinden sich alle Quelle- und Recherchelinks zu dieser Magazinfolge im dazugehörigen Beitrag auf www.gamespodcast.de. PlayerUnknown's Battlegrounds wird Steams meistgespieltes Spiel. Ende August kam es erstmals vor, inzwischen ist der Abstand gewachsen. PlayerUnknown's Battlegrounds ist das meistgespielte Spiel auf Steam. Eine Leistung, die angesichts der hauseigenen Valve-Dauerbrenner Dota 2 und Counter-Strike GO bisher noch kein Spiel schaffte, gelang dem Multiplayer-Shooter nur 5,5 Monate nach Release. Wer den Hype verpasst haben sollte, der Third-Person-Shooter funktioniert nach dem Battle-Royale-Prinzip. Bis zu 100 Spieler starten auf einer großen Insel, suchen dort Waffen und Equipment und kämpfen im immer kleiner werdenden Spielbereich, bis nur noch einer übrig bleibt. Das Spiel erblickte als DayZ-Mod Battle-Royale das Licht der Welt und wird nun regelmäßig von über 1 Million Spieler gleichzeitig gezockt. Es ist ein aberwitziger Erfolg, der auch in der Branche nicht unbemerkt und unkommentiert bleibt. Am 5. September verkündeten die Entwickler auf Twitter stolz, 10 Millionen Spiele verkauft zu haben. Der Indie-Entwickler Jonathan Blow rechnete rasch nach und folgerte auf Twitter, dass es sich seit der 8 Millionen Verkaufsmeldung vom 21. August 1 Million Mal pro Woche verkauft haben muss. Das mache 2 Versionen pro weltweit verkaufter Switch-Konsole. Nur mal so zum Vergleich. Und er prognostiziert, dass PlayerUnknown's Battlegrounds im nächsten oder übernächsten Jahr mehr Umsatz als Nintendo mit der Switch-Hardware machen könnte. Obwohl die Hardware 10-mal so teuer ist. Das gelte wohlgemerkt nur, sofern die Entwickler keinen Mist bauen. Und aktuell haben die Entwickler durchaus zu tun und sie kämpfen regelmäßig mit Serverproblemen, der endlos langen Bugliste des wohlgemerkt noch im Early Access befindlichen Spiels und mit den Cheatern. Erst am 13. September bannte das Team über 150.000 Cheater. Der Anti-Cheat-Dienstleister BattleEye sah sich sogar zu einem Twitter-Statement genötigt, dass man bei Battlegrounds und dem ähnlich spielbaren H1Z1 so viele Cheater haben, weil solche Spiele nur sehr schwer zu schützen seien. Jeder will gewinnen, egal wie. Tja, und da haben wir es. So ziemlich genau ein Jahrzehnt nach Call of Duty 4 Modern Warfare haben wir ein neues Shooter-Phänomen. Jeder kennt es, Millionen spielen es. Und Lootkisten hat das Spiel auch schon. Wenn auch in einer etwas harmloseren Ausführung als in anderen Spielen. Wir sind gespannt, was die Zukunft für PlayerUnknown's Battlegrounds bringt und wer weiß, vielleicht schauen wir es uns sogar irgendwann mal an. Und das war's mit den Magazinthemen für diese Ausgabe. Zuletzt wie gewohnt ein Blick auf die Spiele-Releases der kommenden Wochen für PC und Konsole. Wie immer gilt, die Liste ist weder vollständig, ich bin ja nicht wahnsinnig, es kann immer Last-Minute-Verschiebungen geben und die genannten Spiele müssen auch nicht unbedingt die besten sein, die im Zeitraum erscheinen. Man weiß ja nie, ob sich der erhoffte Hit nach seinem Erscheinen als Gurke entpuppt. Aber genug der mahnenden Worte, kommen wir zu den Spielen. Los geht's ganz bescheiden am 18.09., dann erscheint der Walking Simulator oder das Ego-Abenteuer The Solace Project für die PS4. Für den PC ist das Spiel, in dem man auf einem mysteriösen Planetenbruch landet und dort überleben muss, bereits vor einem Jahr erschienen. Echte Neuware gibt's dann aber bereits am Tag darauf, am 19. September kommt Marvel vs. Capcom Infinite für Xbox One, PC und PS4. Darin verkloppen sich Marvel und Capcom-Helden. Es ist der mittlerweile 6. Ableger der Reihe und freilich gibt es neben neuen Charakteren auch einige Gameplay-Neuerungen. Während man zuletzt etwa noch im Dreier-Team kämpfte, wählt man diesmal nur 2 Charaktere pro Kampf. Am 21. September kommt dann das Indie-Spiel SteamWorld Dig 2 für Nintendo Switch, am Tag darauf auch für PC und am 27.09. für die PS4 und PS Vita. Es ist eins dieser Spiele, bei denen man sich immer tiefer in die Erde gräbt, Schätze hebt, Gegner besiegt und Upgrades freischaltet, um noch besser und tiefer zu buddeln. Am 22.09. kommen dann noch ein paar Portierungen bereits erschienener Prügelspiele für Nintendo Switch, konkret Dragon Ball Xenoverse 2 und Pokémon Tekken DX. Und es kommt mit Project Cars 2 das erste große neue Rennspiel der Saison für PS4, Xbox One und PC. Mit über 180 lizenzierten Karossen, massig Rennserien und 60 Rennstrecken sowie einem neuen Physiksystem erscheint der Titel auf dem Papier wirklich ordentlich, hoffentlich fühlt er sich auch so an. Am 22.09. geht dann wohl auch noch, wohl circa 18 Uhr deutscher Zeit, mit Path of Fire die zweite große Erweiterung für das Online-Rollenspiel Guild Wars 2 live. Zu den Features zählen neue Gebiete, erstmals Reittiere und Elite-Spezialisierungen für High-Level-Charaktere. Dann folgt eine kleine Release-Pause. Obwohl nein, Steam wird nach wie vor mit Perlen wie XXZ überschwemmt, ein Match-3-Puzzlespiel, bei dem man gegen großbrüstige Zombies kämpft, weil in dem Spiel können nur Frauen Zombies werden. Oder es erscheinen gleich 3 Nachfolger von was? Von Fruit Sudoku. Also, der Steam-Katalog schwillt täglich an, interessant wird es aber erst am 26. September wieder. Dann erscheinen gleich 3 interessante Indie-Titel. Zum einen kommt Hop für PC und PS4, ein Action-Adventure mit ISO-Perspektive von Runic Games, den Machern der Torchlight-Spiele. Dann kommt über Devolver das düstere Top-Down-Action-Spiel Ruiner für PS4, PC und Xbox One, in dem man einen Cyberpunk-Killer spielt, der in Hotline-Miami-Manier blitzschnell zuschlägt. Im bislang gezeigten Material wirkt zumindest die Optik des Spiels schön stilsicher. Und das dritte Spiel im Bunde ist Raid World War II. Das kommt zunächst für den PC und Mitte Oktober dann auch für Konsole. Der Koop-Shooter kommt vom kroatischen Entwickler Lion Game Lion, der zuvor einige Heists von Payday 2 gemacht hat. Raid kommt auch über den Payday-Publisher Starbreeze. Uns erwartet also ein Koop-Shooter wie Payday, nur eben im Zweiten Weltkrieg. Am 28. September gibt's dann den zweiten Warhammer-Krieg, und zwar in Form von Total War Warhammer 2. Strategie aus dem Hause Creative Assembly, vermählt mit der bekannten Fantasy-Marke. Dieser zweite von drei geplanten Teilen soll in der Kampagne mehr Story-Fokus bieten und kommt mit neuen Schauplätzen daher. Kurz nach Release soll auch ein Patch erscheinen, der die neue Spielwelt mit der des ersten Teils vermählt und so extrem umfangreiche Kampagnen erlauben soll. Und am 29. September wird es dann nochmal sportlich. Das Action-Hüpfspiel Cuphead, das an dem Tag für Xbox One und PC kommt, ist beispielsweise sportlich schwer. Das im Stile von 20er Jahre Cartoons gehaltene Indie-Spiel sieht harmlos aus, wendet sich aber klar an Hardcore-Gamer, wie der Venturebeat-Autor Dean Takahashi nach der Gamescom feststellen musste. Das Video seines Versagens in der Messedemo stieß mal wieder diese Müssen-Spiele-Redakteure eigentlich gut spielen können-Debatte an und jede Menge Hysterie-Übertreibungen und ach, ich habe das Thema bewusst im Magazin ausgelassen, aber es ist eine schöne Warnung. Cuphead ist schwer. Aber wir waren beim Thema sportlich und FIFA 18 erscheint ebenfalls am 29.09. für alle Plattformen, also auch PS3 und 360 und Switch. Fußball, des deutschen Lieblingssport, FIFA, des deutschen Lieblingsspiel. Kein anderes Stück Unterhaltungssoftware verkauft sich bei uns so gut. Letztes Jahr brauchte FIFA 17 nur eine Woche, um die Millionen verkaufter Exemplare in Deutschland zu schaffen. Das dürfte mit dem neuen Ableger nicht viel anders sein. Und das letzte Sportspiel? Forza 7. Rennsport für die Xbox One und für den PC, da allerdings nur als Windows 10 Store-Version. Die Reihe ordnet sich auf der Achse Arcade bis Simulation klar als Rennsimulation ein, gehört aber im Vergleich zu den Assetto Corsas und Gran Turismos dieser Welt zu den etwas einsteigerfreundlicheren, einen Hauch arcadigeren Genrevertretern. Teil 7 kommt mit über 700 freischaltbaren Autos, dynamischem Wetter und Unterstützung für die im November erscheinende Xbox One X raus, auf der das neue Rennspiel dann in native 4K-Auflösung laufen wird. Tja, und ich laufe jetzt auch langsam in Richtung Ziellinie, denn nun sind wir fast fertig mit dieser Magazinfolge. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit sowie eure Unterstützung unseres Podcasts auf Patreon. Ich wünsche euch allen einen schönen Einstieg in den Spieleherbst und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Wer noch dranbleibt, der hört dann gleich noch als Bonus mal ein vollständiges Gespräch mit dem Verhaltenspsychologen Malte Elson, in dem es weniger um Spiele als vielmehr um das Identifizieren von Fehlern bei wissenschaftlichen Studien geht und die Folgen solcher Fehler und um den aktuellen Stand der Forschung im Bereich Spiele und digitale Medien. Ich wünsche viel Spaß dabei und verabschiede mich nun aber wirklich. Bis bald. Hallo Malte.
Hallo, vielen Dank für die Einladung zu einem Gespräch.
Ja, und danke, dass du mitgemacht hast. Und ich würde erstmal wissen wollen, in welchem Arbeitsverhältnis du damals warst. Warst du noch studierend? Hast du da irgendeinen Karriereschritt gehabt, dein Doktor oder dein Diplom? Und wie bist du darauf gestoßen, auf diese Unstimmigkeiten? Hast du spezifisch diese Studie gesucht und Ähnliches im Thema?
Also, zu der ersten Frage, das war ja ein Prozess, der sehr lange ging und in der Tat, als das losging, als wir uns zum ersten Mal mit dieser Studie befasst haben, war ich noch Promotionsstudent und im Laufe der Zeit habe ich meine Promotion auch abgeschlossen. Also daran sieht man auch schon, dass das ein sehr, sehr lange Prozedur war, die meine wissenschaftliche Karriere auch schon eine ganze Weile begleitet. Das war, wie immer so ist, ein totaler Zufall. Ich kannte die Studie und als ich die zum ersten Mal gelesen habe, hatte ich gar keinen Grund anzunehmen, dass da irgendwas nicht in Ordnung sein könnte. Mein Kollege Patrick Markey von der Villanova University, der hatte die Autoren damals darum gebeten, ihm die Daten zu schicken, weil er was nachrechnen wollte. Das war, wie gesagt, völlig ohne irgendwelche Hintergedanken oder Absichten, sondern er wollte wirklich nur was nachrechnen. Und beim Nachrechnen sind ihnen dann Unstimmigkeiten aufgefallen. Die Daten, die ihm dazu geschickt wurden, passten nicht zu den Mittelwerten beispielsweise, die in dem Forschungsbericht standen. Und dann hat er mich gefragt, was meine Einschätzung der Sache wäre. Und ich habe ihm dazu gestimmt, dass das irgendwie merkwürdig aussieht. Ja, und so ging das los. Und dann haben wir nach einiger Zeit festgestellt eben, dass da mehr als nur was nicht in Ordnung war, sondern vermutlich auf irgendeine Art und Weise die Daten manipuliert waren.
Welche Aussage hat diese Studie denn getroffen oder auf welche These hat sie hingearbeitet und mit welcher Art Daten wurde das unterstützt?
Die Studie hat eigentlich eine total spannende Hypothese überprüft. Es ging um die Frage, ob Menschen, wenn die mit so realistischen Controllern, also so einer Pistole zum Beispiel, die es ja für Konsolen wie die Wii zum Beispiel gibt, ob Menschen, die solche Controller einsetzen zum Videospielen, ob die dann besser darin werden, auch mit einer echten Waffe zu schießen.
Das ist ja schon eine interessante These, auch durchaus glaubwürdig.
Ja, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ist erstmal nicht unplausibel, dass das so sein könnte. Und da gab es auch noch keine Forschung zu dieser Frage. Und deswegen war die Studie, als die dann erschien, im Jahr 2012, meiner Erinnerung nach, war das auch eine sehr interessante Artikel.
Ja, mit welchen Daten wurde das unterfüttert? Ich nehme an, wie immer bei solchen Studien gab es halt diverse Probanden und irgendeine Form eine empirische Erfassung ihrer Schuss- und Gaming-Skills und vielleicht noch eine Kontrollgruppe, oder?
Ja, das hast du schon sehr gut beschrieben. Im Prinzip war es genau so. Das war eine Laborstudie, bei der eine Anzahl von Probanden verschiedene Versionen quasi eines Spiels gespielt haben. Manche Probanden haben sozusagen mit einem klassischen Controller gespielt. Andere Probanden haben eben mit so einem pistolenförmigen Controller gespielt für eine Weile. Und anschließend waren die dann auf so einer Shooting Range, würde ich sagen. Die sollten dann quasi mit so einer Pistole, die ein echtes Gewicht hat, also die genauso viel wiegt wie eine echte Pistole, sollten die dann quasi so Schaumstoffbälle auf eine Puppe schießen. Und die Frage war, ob die zum Beispiel häufiger auf den Kopf zielen, ob die eben insgesamt besser treffen. Also einfach, ob die das Spielerlebnis, was die kurz vorher hatten, eine Auswirkung darauf haben würde, wie die sich dann in einer natürlich immer noch nicht echten Schusssituationen, aber eben doch in einem anderen Kontext sich verhalten würden.
Du hast vorhin gesagt, dass es auf Anhieb gar nicht merkwürdig aussah oder nicht irgendwie zweifelerzeugend. Was ja eher Zufall, dass sich da dein Kollege von der Villanova University für den Datensatz interessiert hat? War das so ein Ergebnis, das erstmal unschuldig wirkt, bis man sieht, dass die Mathematik dahinter oder die Daten nicht stimmen können? War es also eher ein Glücksfall?
Ja, es war ein totaler Glücksfall. Mein Kollege hatte sich dafür interessiert, weil in dem Forschungsbericht wurde ein bestimmtes statistisches Modell verwendet und er wollte halt noch so ein paar Kleinigkeiten für dieses Modell nachrechnen, die in dem Artikel nicht berichtet waren, was aber auch völlig normal ist, weil auch da gibt's halt, da gibt's auch ein Seitenlimit, man kann nicht alles in so einen Artikel reinschreiben und der hatte einfach nur eine Nachfrage im Prinzip. Aber direkt schon, als er diese Nachfrage hatte, die ja im Prinzip sehr leicht zu beantworten gewesen wäre, waren die Autoren etwas zögerlich bei der Antwort. Das ging eine ganze Weile hin und her, bis sie ihm dann schließlich irgendwann die Rohdaten geschickt haben. Also die Daten, die vermeintlich sozusagen erhoben wurden. Und ja, dann ging das los. Dann hat er eben die Sachen selbst nachgerechnet und dann festgestellt, dass auch andere Dinge, die in dem Paper, die in dem Artikel berichtet wurden, dass die nicht zu den Daten passten, die ihm zugeschickt wurden. Kann man sich jetzt fragen, wie ist das passiert? Das könnte bis heute nicht klären. Auf jeden Fall war es dann so, dass er dann den Autoren zurückgeschrieben hat und sie um Aufklärung gebeten hat, warum da jetzt Dinge nicht zusammenpassen würden. Und dann haben sie ihm nochmal einen anderen Datensatz geschickt, bei dem das dann alles stimmig war, mit der Begründung, dass der erste Datensatz irgendwie veraltet sei oder so. Aber zu dem Zeitpunkt war das bereits schon irgendwie so ein bisschen, hat man halt so ein mulmiges Gefühl, weil warum sollten zwei unterschiedliche Versionen des gleichen Datensatzes überhaupt existieren? Das war schon alles nicht mehr so plausibel. Und ja, nach einiger Zeit haben wir dann eben die Ohio State University, das war die Universität, an der die beiden Autoren zur Zeit der Veröffentlichung tätig waren, über unsere Besorgnis informiert.
Hat das noch längeres Nachspiel für euch beide gehabt? Musstet ihr da noch mehr nachliefern, Stellung beziehen? Oder ist es dann in den Händen der Universität gewesen und es hat eine Weile gedauert und jetzt ist das Ergebnis gekommen?
Nee, das war ein ganz, ganz langer Prozess. Wir haben die Universität Januar 2015, wenn ich mich richtig erinnere. Also vor längerer Zeit haben wir die Universität über unsere Befunde aufgeklärt. Und da ging das Ganze erst los. Also wir haben mehrfach, wurden wir zu Konferenzschaltungen quasi eingeladen, um mit Leuten von der Universität zu sprechen. Wir mussten noch mehrfach Stellungnahmen einreichen. Das war ein sehr, sehr langes Hin und Her zwischen uns, der Universität und den Originalautoren der Studie. Die Universität hat dann, würde ich sagen, innerhalb von einem, ja, ungefähr von so einem Dreivierteljahr haben die den Autoren die Empfehlung gegeben, dass, also unabhängig, also es konnte nicht eindeutig geklärt werden, inwiefern jetzt die Daten gefälscht waren, weil das ist ja auch ganz schwer. Es gibt ja irgendwie jetzt, es gibt ja nicht irgendwie Fingerabdrücke oder sowas, ne? Das ist halt ganz schwer zu beweisen im Sinne eines juristischen Beweises. Nichtsdestotrotz hatte die Universität den Autoren dann empfohlen, diesen Artikel, der bereits veröffentlicht war, zurückzuziehen, weil sie nicht plausibel darlegen konnten, dass diese Daten irgendwie jetzt noch vertrauenswürdig seien. Und das haben die Autoren aber nicht gemacht. Die haben halt gesagt, nee, wir finden aber, dass das weiterhin vertrauenswürdig ist und wir ziehen das nicht zurück. Und deswegen ist dann nochmal eine ganze Menge Zeit ins Land gegangen, in der wir dann wiederum den Herausgeber der Zeitschrift, der Fachzeitschrift, in der dieser Artikel erschienen ist, die Sachlage erklärt haben. Und die Herausgeberin hat dann den Schluss gezogen, dass dieser Artikel zurückgezogen werden muss, beziehungsweise dass sie als Herausgeberin der Zeitschrift nicht die Verantwortung mehr übernehmen kann, dass dieser Artikel weiter veröffentlicht ist. Und so ist dann tatsächlich letztlich erst der Artikel zurückgezogen worden.
Jetzt stellt man sich als Außenstehender immer vor, dass Wissenschaft so eine klare Sache ist. 1-0, richtig, falsch. Aber das zeigt, dass insbesondere, wenn es um Studien geht, um Papiere, dass es also ein ganz schöner Graubereich gibt. Kommt das oft vor, dass Studien derart kritisch beleuchtet werden und dass eben da auch solche Ungereimtheiten auftauchen? Ist das Teil des wissenschaftlichen Alltags?
Uff, also es ist nicht Teil des Alltages. Man muss ja auch nochmal unterscheiden. Jetzt in unserem Fall ging es ja auch wirklich um wissenschaftliches Fehlverhalten, weil ja vermutlich Daten manipuliert wurden. Wie oft das jetzt passiert, das weiß man natürlich nicht, weil nicht alle diese Manipulationen, das ist ja klar, kommen jemals ans Tageslicht. Es ist klar, dass ein Anteil der wissenschaftlichen Forschung natürlich manipuliert ist. Der ist vermutlich nicht groß. Alle sind sich relativ darüber einig, dass es passiert, aber dass es nicht oft passiert. Und wenn es passiert oder wenn es öffentlich wird, dann ist es ja auch immer direkt ein Skandal und wird auch in der Presse besprochen. Jetzt spreche ich ja auch mit euch darüber. Aber es passiert natürlich. Und dann gibt es halt natürlich, abgesehen jetzt von wissenschaftlichem Fehlverhalten, gibt es natürlich in der Wissenschaft Diskussionen darüber, was jetzt eigentlich zum Beispiel eine gute Studie ist. Ne? Und da sind sich nicht alle Leute einig, was zu einer guten Studie gehört. Und kritische Beleuchtung von Artikeln ist sicherlich Teil der Wissenschaft, aber so Konsequenzen jetzt wie in unserem Fall, dass ein Artikel dann auch zurückgezogen wird oder nachträglich korrigiert wird, das passiert nicht oft, würde ich sagen, aber es passiert und es passiert auch mit steigender Zahl. Beispielsweise der Journalistenblog Retraction Watch, der verfolgt quasi, der dokumentiert quasi genau solche Fälle, in denen Artikel zurückgezogen werden und die versuchen dann auch so Aufklärungsarbeit darüber zu leisten, wie es denn dazu immer kam. Und da sieht man schon, dass das passiert, aber der prozentuale Anteil an Artikeln, die zurückgezogen werden, gemessen am Gesamtanteil aller wissenschaftlichen Publikationen, ist klein. Zum Glück.
Gott sei Dank. Hattet ihr noch in dieser Zeit persönlichen Kontakt mit den Autoren Whittaker und Bushman? Ich habe gelesen, dass Bushman euch praktisch eine Schmutzkampagne vorgeworfen hat.
Genau, das ist jetzt im Nachhinein schwer zu sagen. Das war halt so eine Verteidigungsreaktion erstmal von ihm, dass er quasi uns im Prinzip der Lüge bezichtigt hat. Wir hatten mit ihm direkt eigentlich keinen Kontakt mehr ab dem Moment, wo wir die Universität benachrichtigt haben. Das wollten wir auch eigentlich gar nicht, weil wir hatten quasi alles gesagt, was es zu sagen gab. Und das war ja nicht mehr persönlich zu lösen. Wenn ich mich richtig erinnere, war es tatsächlich so, dass ich mal auf einer Tagung war, auf der auch die Erstautorin war, aber da hatten wir keinen persönlichen Kontakt. Das war einfach nur, weil man eben, wenn man in so einem zur gleichen Fragestellungen forscht, verkehrt man natürlich in den gleichen Bereichen. Aber wir haben jeglichen direkten Kontakt mit den Autoren danach gemieden.
Und nun ist es ja auch so, dass die Co-Autorin, die praktisch damit ihren Abschluss gemacht hat mit dieser Studie, sonst würde er wahrscheinlich nicht zurückgezogen sein, gehe ich da recht an, dass die Jodie Whittaker sozusagen das Opfer in diesem Prozess war, weil ihr der Abschluss aberkannt wurde.
Das ist eine interessante Frage. Ist es so, dass diese Studie, um die es ging, die ist nicht Teil ihrer Dissertation? Die Dissertation ist öffentlich, die kann jeder nachlesen. Diese Studie ist nicht Teil davon. Wir waren sehr überrascht, als wir gelesen haben, dass die Universität ihr den Titel aberkannt hat. Und wir wissen auch nicht, ob diese Aberkennung jetzt nur auf unseren Funden, die wir damals gemacht haben, basiert. Das ist nicht ganz eindeutig. Es ist durchaus möglich, dass die Universität, nachdem wir sie über eben diese Anomalien in den Daten informiert haben, dass die sich auch andere Sachen angeguckt haben, beispielsweise ihre Dissertation, und da andere Dinge gefunden haben, die möglicherweise auch nicht gut waren. Aber das ist von außen ganz schwer zu sagen. Und die Uni ist da natürlich auch sehr intransparent. Müssen sie, glaube ich, auch sein nach dem Gesetz. Das ist ja nochmal in den USA ein bisschen anders als bei uns. Also nochmal, diese Studie war nicht Teil ihrer Dissertation. Der Doktortitel wurde trotzdem aberkannt. Das lässt mich eben vermuten, dass da noch mehr gewesen sein muss. Aber da habe ich auch nicht mehr Einblick als andere Leute.
Okay, das ist nämlich interessant, denn so für mich als Außenstehender wirkte es eher so, dass sie wie ein Bauernopfer aussieht und sozusagen dem Ranghöheren, ihrem eben auch Betreuer Brad Bushman, der auch die Verantwortung hatte, und ich glaube, das waren ja auch die Datensätze, die auf seinem PC existierten, der sehr ungeschoren davon gekommen ist. Aber so wie ich es verstehe, scheint da was anderes im Argen gewesen zu sein, und die Aberkennung eines Titels wäre wohl auch eine relativ krasse Reaktion, nur wenn es darum geht, diese eine Studie zu betrachten.
Ja, also das hat natürlich so ein Geschmäckle, dass sie jetzt die größte Strafe, die es sozusagen in der Wissenschaft gibt, dass sie jetzt der Opfer wird von. Schlimmer als die Aberkennung des Doktortitels ist eigentlich nichts, weil damit ist auch die Karriere eigentlich vorbei. Und ihm passiert jetzt gar nichts. Das hat natürlich ein Geschmäckle, und wir finden auch nicht, dass das, wie gesagt, auf der Grundlage unserer Befunde gerechtfertigt ist. Da wären wir anderer Meinung, weil im Prinzip der Zweitautor und die Ohio State Universität, die tun jetzt eigentlich so, als hätte er mit dieser Studie gar nichts zu tun gehabt, zu keinem Zeitpunkt. Und dann muss man sich halt fragen, wie kann es dann sein, dass er Autor dieser Studie war? Ne? Das ist ja irgendwie, passt ja auch nicht zusammen. Also entweder man tut was und darf seinen Namen mit auf so einen Forschungsbericht draufschreiben, oder man tut nichts und dann ist es nicht so. Aber man kann nicht nur die Lorbeeren quasi ernten und wenn es dann irgendwie zu Problemen kommt, sagen, oh, da hatte ich nie irgendwas mit zu tun. Dieses Geschmäckle hat es jetzt irgendwie schon, aber inwiefern das jetzt wiederum relevant war für diese spezielle Entscheidung, für diese extreme Entscheidung der Universität, kann ich auch nur von außen ganz schwer beurteilen.
Tja, dann haben wir einfach nur gelernt, dass es im wissenschaftlichen Bereich die Bearbeitung von Fehlern schon sehr ernst genommen wird und von Ungereimtheiten und auch sehr lang dauert und teils extreme Nachwirkungen haben kann. Ich bin der Meinung, Whittaker und Bushman hätten das vermeiden können, indem sie, so wie du es beschreibst, ein bisschen anders reagiert hätten. Siehst du das auch so?
Gar keine Frage, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das Problem ist ja auch nach wie vor, ist nicht im juristischen Sinne bewiesen, dass es jemals zu einer Fälschung von Daten kam. Im Mindesten war es aber so, dass ein vernünftiger Mensch, der sich die Sachlage angeguckt hat, der wäre zu dem Schluss gekommen, okay, irgendwas ist hier ganz komisch gelaufen und wir wissen nicht, was gelaufen ist, aber mindestens können wir diesen Daten nicht mehr vertrauen. Ne? Also die Ursachen können verschiedene sein, aber die Daten als solche sind nicht mehr vertrauenswürdig. Und das wäre ein Grund gewesen, die Studie einfach zurückzuziehen. Das hätte man auch ganz offen kommunizieren können. Wir haben hier irgendwie Anomalien gefunden, irgendwelche Irregularitäten, und aus diesem Grund ziehen wir die Studie zurück. Und das wäre auch die Pflicht der Autoren gewesen in meinen Augen. Also wenn mir jemand schreibt, ich habe hier in deinen Daten Folgendes gefunden und das passt überhaupt nicht zu dem, was du berichtest, und ich kann es dann nicht mehr erklären, ich habe keine vernünftige Erklärung dafür, dann ist die einzig richtige Konsequenz, die wissenschaftliche Publikation zurückzuziehen. Und das ist natürlich auch die einzige Konsequenz, irgendwie die persönliche Ehre zu retten, so sehr das schmerzen mag. Und das haben die Autoren nicht gemacht. Und dass es jetzt zu diesem Eklat gekommen ist, das ist halt jetzt natürlich ein sehr, sehr krasser Ausgang dieser ganzen Geschichte. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Arbeit, die wir damit hatten, diesen Artikel zurückzuziehen, davon haben wir nichts, ne? Also das kann ich mir nicht in meinen Lebenslauf schreiben oder so. Ich finde es natürlich richtig, das zu tun, aber diese Art von kritischem Umgang mit bereits veröffentlichter Forschung in der Wissenschaft ist extrem arbeitsaufwendig und lohnt sich in Anführungszeichen nicht, wenn man bedenkt, wie viel Zeit da reingeht, die man dann eben nicht mit anderen Dingen, mit anderen arbeitsbezogenen Dingen verbringen kann.
Und weil wir es noch gar nicht so richtig angesprochen hatten, das hätte ich vielleicht eher tun sollen, aber kam diese Studie zu einer klaren Aussage in ihrer ursprünglichen Form, was den Zusammenhang zwischen Gaming mit pistolenähnlichen Controllern angeht und der tatsächlichen Talent?
Das ist halt die gute Frage. Ich hatte ja schon gesagt, wir hatten diese beiden Datensätze. Und in dem ersten Datensatz, die uns geschickt haben, der eben nicht zu den Daten passte, die in dem Artikel standen, da wären die Hypothesen, dass solche realistischen Controller zu benutzen dann auch einen Effekt hat auf das Verhalten in so einer Shooting Range, waren die nicht bestätigt. Und in diesem zweiten Datensatz, von dem die Autoren sagten, das sei der richtige, aktuelle Datensatz, da war es eben schon so. Und das war natürlich auch der Grund, warum wir so ein bisschen nachdenklich wurden, weil klar, man kann aus verschiedenen organisatorischen Gründen mehrere Kopien eines Datensatzes haben, wenn man vielleicht verschiedene Auswertungsstrategien verfolgt und solche Sachen. Aber es ist nicht gut zu erklären, warum sozusagen der gleiche Datensatz einer Studie zu unterschiedlichen Ergebnissen im Sinne der Hypothese kommen sollte. Das heißt, der Artikel selbst hat gesagt, ja, es gibt diesen Effekt. Und wir glauben aber eben, dass es eigentlich, dass der echte Datensatz, der nicht manipulierte Datensatz, dass der eigentlich zeigt, dass es nicht so ist.
Oh Mann, ein richtiger kleiner Krimi. Ich hoffe, das ist nicht der Normalfall in der wissenschaftlichen Arbeit. Wie viel Zeit habt ihr denn letztendlich reingesteckt, wenn du vorhin angesprochen hast?
Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Das ist halt sehr schwer zu überblicken, weil es eben über fast, naja, es ging jetzt über fast 3,5 Jahre, hat das jetzt gedauert insgesamt. Und das ist halt ganz schwer zu sagen, wie viele Stunden man da reingesteckt hat. Es war sehr viel Arbeit, diesen ersten Bericht zu schreiben, wo wir unsere initialen Funde auch in einem erklärbaren und für, sag ich mal, einen fachfremden Wissenschaftler lesbaren Format zu bringen. Und dann eben, es gab halt mehrere Telefontermine, es gab noch weitere Korrespondenz, wir haben irgendwann noch weitere Dateien zugeschickt bekommen, die wir dann wieder angeguckt haben. Also da ging schon eine ganze Menge Zeitstunden natürlich hinein. Und es war ja auch natürlich sehr nervenaufreibend alles, ne? Weil klar, das ist erstmal ein Artikel aus dem eigenen Forschungsfeld, von dem man weiß, dass er vermutlich so nicht stimmt. Der andere Kollegen lesen den. Dann ist jetzt die Frage, kann man die jetzt darauf hinweisen, dass das möglicherweise falsch ist? Ne? Weil man will ja auch sozusagen dieses Ermittlungsverfahren, will man ja auch fair belasten. Man möchte nicht irgendwie zu einer Vorverurteilung kommen und so weiter. Und das war schon alles sehr, sehr nervenaufreibend für uns, abgesehen von der Arbeit.
Naja, dann schön, dass sich das. Naja, es ist schön, interessant jedenfalls, gut, dass sich das gelohnt hat, dass ihr die Arbeit nicht umsonst gemacht habt. Ganz kurz noch zum Schluss, bist du immer noch so grob in dem Bereich tätig? Du warst damals Student noch als Verhaltenspsychologe und hast dich wohl offensichtlich dafür interessiert. Bist du weiterhin so ein bisschen aktiv oder zumindest informiert, was die Zusammenhänge Gaming und Verhalten angeht?
Ja, also in meiner Dissertation ging es genau darum, um den Zusammenhang von Gewaltdarstellungen und Aggressionen. Dazu forsche ich jetzt nicht mehr primär, aber ich lese natürlich, ich verfolge weiter die wissenschaftliche Literatur zur Auswirkung von Videospielen oder digitalen Technologien auf menschliches Verhalten im Allgemeinen.
Und jetzt mal ganz zum Schluss ein bisschen abgeschwiffen. Gibt's da interessante Entwicklungen, irgendwelche bemerkenswerten Studien in den letzten Jahren? Ist das überhaupt ein Bereich, der aktuell untersucht wird, wo geforscht wird? Wie sieht denn da so die Zukunft aus?
Also ist es natürlich so, dass Bildschirme nach wie vor eine sehr große Rolle in unserem Leben spielen. Jeder hat jetzt ein Smartphone und damit hat auch jeder extrem viel unterschiedliche Inhalte ständig zur Verfügung. Wir können nicht nur ständig Sachen Wissen suchen, wir sind auch ständig verfügbar für andere. Soziale Netzwerke begleiten uns in unserem Alltag überall. Und das ist schon ein wichtiger Forschungsbereich. Mein persönlicher Eindruck ist, dass diese Frage nach den Gewaltdarstellungen, die hat jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen auch an öffentlichem Interesse verloren. Und die Forschung bewegt sich jetzt eher so in Richtung Sucht beispielsweise oder generell Lebensqualität. Ne? Also hat diese ständige soziale Interaktion auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook, hat die irgendwie nachhaltige Auswirkungen auf unsere Lebensqualität? Und da gibt es schon interessante Befunde, die auch zeigen, dass es eben nicht ganz so einfach ist. Es gibt nicht so die Ja oder Nein. Es ist keine valide Antwort auf diese Frage, sondern die Forschung, die momentan so dazu durchgeführt wird, die zeigt vor allem, dass es ist kompliziert. Völlige Bildschirmabstinenz ist vermutlich auch nicht unbedingt zu empfehlen, weil man dadurch eben gerade als Jugendlicher von sehr vielen Aktivitäten ausgeschlossen wird automatisch. Und natürlich das gegenteilige Extrem, jeden Tag 10 Stunden vielleicht oder 8 Stunden auf irgendwelchen sozialen Seiten oder sozialen Netzwerken zu verbringen, ist möglicherweise auch nicht so besonders gesund. Aber wie da jetzt genau die empfohlene Dosis beispielsweise aussieht oder wie da möglicherweise die Wirkmechanismen genau aussehen, soweit sind wir noch nicht. Liegt natürlich auch daran, dass diese ganzen Medien halt noch alle sehr jung sind. Ne? Wir haben noch nicht lange die Gelegenheit, zu sozialen Netzwerken zu forschen. Bin aber sehr zuversichtlich, dass es in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird und dass wir da auch sehr interessante Erkenntnisse erzielen werden.
Ja, wunderbar. Dann Malte, vielen lieben Dank für das Gespräch, für das Nacherzählen deines kleinen investigativen Anflugs vor ein paar Jahren und dir noch viel Erfolg bei deinen Forschungen und einen schönen Tag.
Danke, gleichfalls.